ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Globales Wettrüsten. Milliarden für das Militär.
Es gibt zwar jede Menge Krisen auf der Welt, eine Branche allerdings scheint dagegen immun zu sein, weil sie eben auch davon profitiert, wenn sich zwei Länder feindlich gegenüberstehen oder zumindest misstrauisch. Es ist die Waffenindustrie. Die macht nach wie vor gute Geschäfte weltweit, entweder weil Waffen in Kriegen zum Einsatz kommen oder aber weil Staaten massiv aufrüsten zur Abschreckung, damit gar nicht erst jemand auf die Idee kommt, anzugreifen. Das geht aus dem neuen Bericht des Friedensforschungsinstitutes SIPRI in Stockholm hervor. Der wurde heute vorgelegt und ein Ergebnis sticht da besonders heraus.
Kein anderes Land auf der Welt hat in den Jahren 2020 bis 2024 so viele Waffen importiert wie die Ukraine. Mehr als 35 Staaten lieferten dorthin, insbesondere seit Russland 2022 das gesamte Land angriff. Etwa die Hälfte der Waffen kam laut dem SIPRI-Bericht aus Europa, die andere Hälfte bisher aus den USA. Dass Präsident Trump die Lieferungen gestoppt hat, ist ein ernsthaftes Problem für Kiew, sagt der Stockholmer Friedensforscher Peter Wiesemann.
Well, it means that Ukraine will be, not be
die Ukraine wird nicht in der Lage sein, viele der Waffen zu erwerben, die sie haben möchte. Wir schätzen, dass knapp die Hälfte der Großwaffen in den letzten Jahren aus den USA kam. Wenn die USA keine Waffen liefern, wird das einen sehr großen Einfluss haben. Auch viele andere europäische Staaten rüsten weiter auf und bestellen mehr als die Hälfte der Waffen in den USA. Gleichzeitig zeichne sich ein Trend ab, die eigene europäische Rüstungsindustrie zu stärken und sich damit unabhängiger zu machen. Die Stockholmer Friedensforscher vergleichen in ihrem Bericht immer 5 Jahreszeiträume. In den Jahren 2020 bis 2024 haben die Europäer ihre Waffenimporte im Vergleich zu den 5 Jahren davor um 155% gesteigert. Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg und wegen der Unsicherheit in Bezug auf die künftige US-Außenpolitik. In den letzten 3 Jahren ist die Nachfrage massiv gestiegen, was zu vielen Bestellungen geführt hat. Die Lieferungen stehen aber noch aus. Bisher sehen wir vor allem, dass die Staaten mehr Rüstungsverträge abgeschlossen haben. Das wird in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Anstieg der Waffenimporte führen. Nach wie vor sind die USA mit Abstand der größte Waffenexporteur der Welt. Auf Platz 2 lag lange Russland, doch inzwischen belegt Frankreich diesen Platz. Die russischen Absätze auf dem internationalen Rüstungsmarkt sind massiv zurückgegangen. Dafür gibt es laut dem SIPRI-Bericht mehrere Gründe.
India looked elsewhere in Europe, in the US for arms, whereas China.
Indien kauft lieber in Europa und den USA. China hat eine eigene Rüstungsindustrie aufgebaut und braucht keine russischen Waffen mehr. Seit der Westen ab 2022 seine Sanktionen verschärft hat, fällt es Russland schwerer zu produzieren und zu exportieren. Und natürlich braucht Russland die Waffen auch selbst, um sie in der Ukraine einzusetzen. Deutschland liegt weltweit auf Platz 5 der Waffenexporteure. Deutsche Rüstungsunternehmen seien beliebte Produzenten von Schiffen oder Panzern, sagt SIPRI-Experte Wiesemann. Sie haben Märkte in wichtigen Ländern erobern können. Israel und Singapur haben Marinesysteme von deutschen Herstellern gekauft. Und Ägypten hat Fregatten und Luftverteidigungssysteme bestellt. Und dann gab es natürlich sehr umfangreiche Lieferungen von Waffen und anderer Ausrüstung in die Ukraine. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI ist eine unabhängige Organisation, die jährlich Berichte beispielsweise zu Waffenhandel, Rüstungsindustrie und Militärausgaben veröffentlicht. Finanziert wird das Institut in wesentlichen Teilen von der schwedischen Regierung.
Ein Bericht aus Stockholm von unserer Korrespondentin Sophie Donges. Abrüstung war irgendwie gestern. Stattdessen wird weltweit eingekauft, was die Militärbudgets hergeben. Raketen, Panzer, Munition, Drohnen und was weiß ich noch alles. Es sieht so aus, als könnten die Staaten dieser Erde gar nicht genug Waffen bekommen. Wir in Deutschland sind ja auch gerade dabei, einen gigantischen Berg an neuen Schulden aufzunehmen, auch um mehr Geld in die Bundeswehr zu stecken. Die Europäische Union hat auch einen Plan vorgelegt zur Wiederbewaffnung Europas. Das alles zeigt sich auch in den aktuellen Zahlen von SIPRI, dem Friedensforschungsinstitut in Stockholm. Das erfasst unter anderem, welche Länder wie viele Waffen kaufen und wer sie ihnen verkauft. Darüber habe ich gesprochen mit Niklas Schörnig. Er ist Politikwissenschaftler am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Herr Schörnig, die meisten Waffen weltweit innerhalb der vergangenen 4 Jahre hat die Ukraine gekauft. Auch das zeigen die Daten von SIPRI. Was sagt uns das wiederum über die Lage in der Ukraine?
Ja, die Lage in der Ukraine ist weiter problematisch. Einer relativ kleinen Anzahl an Soldatinnen und Soldaten stehen halt deutlich größere Truppenstärken Russlands gegenüber. Und die Ukraine braucht deshalb umso mehr moderne Waffensysteme, um sich hier gut verteidigen zu können. Man muss aber darauf achten, dass viele der von SIPRI erfassten Daten, die in die Ukraine gingen, da handelt es sich nicht um neu produzierte Sachen, sondern um Sachen aus Beständen, die Staaten im Sinne einer Hilfe abgegeben haben. Mhm. Also es ist schon noch ein bisschen was anderes, wenn man auf die Ukraine schaut. Da wurden also nicht neue Panzer produziert, sondern alte abgegeben, zum Beispiel.
Ja, und SIPRI hat sich ja auch angeschaut, wie viele Waffen Europa in den vergangenen 8 Jahren im Ausland eingekauft hat. Und dieser Anteil ist um mehr als 150% gestiegen. Das heißt, sind die Arsenale wirklich so leer, dass Europa dermaßen aufrüsten muss?
In bestimmten Bereichen auf jeden Fall. Also Munition ist zum Beispiel ja ein Thema bei der Bundeswehr schon lange gewesen. Wir haben in Europa keine Produktion eines modernsten Jets der neuesten Generation, wie es zum Beispiel die F-35 ist. Und da sind einfach bestimmte Produkte am europäischen Markt nicht verfügbar. Das muss man erstmal so feststellen.
Und die F-35 stammt ja auch aus den USA. Das ist nach wie vor der größte Verkäufer von Waffen weltweit. Der Anteil an den weltweiten Waffenexporten liegt bei mehr als 40%. Ist das auch riskant für die NATO-Länder, also auch für uns in Europa, dass wir ja so abhängig sind von den Vereinigten Staaten?
Die SIPRI geht ja davon aus, dass sich dieser Trend noch weiter fortsetzt, dass die USA diese dominante Rolle haben. Und da muss man aber sagen, so ein Papier wird ja nicht an einem Tag geschrieben. Das heißt, das ist schon entstanden, als dieser Gedanke, Donald Trump wird hier ganz massiv Einfluss nehmen, noch nicht so in den Köpfen präsent war. Und deshalb würde ich Ihre Einschätzung durchaus teilen, dass man da in der Zukunft vorsichtiger sein muss, ob man sich nicht in Abhängigkeiten von den USA begibt. Entweder rein in Lieferabhängigkeiten, aber auch eben in Abhängigkeiten, dass möglicherweise auf die Technik Einfluss genommen wird. Es wird ja gerade über die Möglichkeit diskutiert, die F-35 per Softwarebefehl zum Beispiel auszuschalten. Genaues weiß man nicht, aber die Möglichkeit steht im Raum. Ob die USA weiter da als verlässlicher Lieferant und Partner gelten können, ist fraglich.
Der zweitgrößte Waffenlieferant ist Frankreich. Das hat mich ziemlich überrascht. Wie kommt es dazu?
Die Franzosen haben schon traditionell eine relativ starke Rüstungsindustrie, sehen sich als eine weltweit agierende Macht. Und Rüstungsexporte werden auch immer als Einflussnahme verstanden, als Möglichkeit auf bestimmte Regime, auf Staaten Einfluss zu nehmen. Und da war Frankreich schon immer ein großer Player. Also das ist, wenn man das sozusagen in der Geschichte anschaut, gar nicht so überraschend.
Könnte Frankreich da auch einspringen, also falls die USA ihre Exporte zurückfahren, aus welchen Gründen auch immer?
Frankreich hat eine starke Rüstungsindustrie, aber wir haben ja eher in Europa das Problem, dass man sich nicht einigen kann auf ein System, sondern dass jeder dann sein eigenes System mit Spezifika und ganz speziellen Ausstattungen möchte. Also solange wir noch in dieser Denke sind, glaube ich, wird es etwas schwierig in Europa. Man muss sich also jetzt dahin bewegen, dass man sagt, okay, wir wollen europäische Lösung und nicht jeder eine nationale Lösung. Dann kann es was werden.
Noch eine globale Einschätzung zum Schluss vielleicht. Es sieht ja so aus, als würden jetzt auf Teufel komm raus alle möglichen Länder immer mehr Waffen kaufen. Wie sehen Sie das als Friedensforscher?
Waffenimporte sind natürlich erstmal ein Anzeichen, dass in einer Region Spannungen sind. Und wenn man das SIPRI-Papier durchgeht, dann drückt es das ja auch aus. Ukraine, zum Beispiel auch Pakistan, Indien wird immer wieder erwähnt, bestimmte Regionen in Asien. Was mir eher noch Sorgen macht, ist, dass in bestimmten Ländern wie zum Beispiel China oder Indien die Rüstungsexporte runtergehen, weil das bedeutet, dass diese Länder in der Zwischenzeit gelernt haben, eigene Waffen zu produzieren und hier sozusagen überhaupt nicht mehr abhängig sind von Rüstungsexporten oder in immer weniger Maße und dadurch sich die Konflikte noch nicht mal mehr von außen mäßigend, zum Beispiel durch Sanktionen oder so, dass man da Einfluss nehmen kann. Also die Sache wird problematisch bleiben.
Die aktuellen Aufrüstungspläne, die sind schon außergewöhnlich groß. Während sich die einen deshalb sorgen, sehen andere die Entwicklung pragmatisch als einen Garant für Sicherheit. Und dann lässt sich damit ja auch Geld verdienen. An den Börsen haben zumindest die Aktien von Rüstungskonzernen seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges einen wahren Boom erfahren. So gut ging es den Unternehmen schon lange nicht mehr.
Kapitalmarktstratege Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis Investment kann aktuell kaum glauben, was er auf den Börsentafeln sieht.
An einen solchen Boom bei Rüstungsaktien kann ich mich nicht erinnern. Das erinnert ja eher so an das, was wir um die Jahrtausendwende gesehen haben bei den Internetunternehmen oder zuletzt bei denen für Quantencomputer oder an irgendwelche Kryptowährungen und das bei einer altehrwürdigen Industrie.
Es klingt ja auch fast wie Alchemie. Aus rund 100 Euro wurden binnen 3 Jahren mehr als 1.000 Euro. Aber genau das ist Anlegern passiert, die kurz vor Beginn des erneuten Angriffs Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 Aktien von Rheinmetall gekauft und bis heute mit ihnen ausgeharrt haben. Der Wert einer einzelnen Rheinmetall-Aktie hat sich in dem Zeitraum mehr als verzehnfacht. Der kleinere bayerische Rüstungskonzern Hensoldt legte eine Verfünffachung auf dem Börsenparkett hin. Zu den Gründen für den Boom sagt Finanzethiker Klaus Gabriel.
Von Investorenseite hat man auch wahrgenommen, nachdem Rüstungsunternehmen viele, viele Jahre lang so dahin gedümpelt sind an den Aktienmärkten, dass hier riesige Gewinnpotenziale drinnen sind und das möchten natürlich Investoren für sich erschließen.
Denn Krieg ist eben nicht nur Leid und Tod, sondern für einige auch ein sehr gutes Geschäft. In Zeiten von akuten Konflikten wird oft aufgerüstet oder es wird schlichtweg Nachschub für zerstörte Panzer und verfeuerte Munition gebraucht. Manche wollen mit ihren Aktienkäufen aber auch helfen, Deutschland oder die EU verteidigungsfähig zu machen, weil sie denken, das Geld in den Rüstungskonzernen ist knapp. Doch Finanzethiker Gabriel sagt,
natürlich braucht ein Unternehmen auch Investitionskapital, um seine Kapazitäten erweitern zu können, um Innovationen betreiben zu können und dergleichen. Was wir allerdings wissen, ist, dass gerade die Rüstungsunternehmen keinen Finanzierungsengpass haben.
Zuletzt hatte es noch einmal deutlichen Rückenwind für viele Rüstungsaktien gegeben. Hensoldt aus München als auch Rüstungsriese Rheinmetall konnten beide in der zurückliegenden Woche neue Bestmarken setzen. Dafür gab es einige Gründe. Die geplante Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, die Aussagen Donald Trumps zur NATO und EU und nicht zuletzt die Pläne der EU-Kommission zur besseren Verteidigung Europas, der Rearm Europe-Plan. Gesteigerte Verteidigungsausgaben über Jahre hinweg. Heißt das auch weiter steigende Aktienkurse? Stefan Risse von Akatis Investment sagt dazu ein klares Ja, aber.
Die Rüstungsunternehmen werden natürlich enorm profitieren von den stark gestiegenen Etats für Rüstung, gar keine Frage. Aber dieses Geschäft bringt gewisse Besonderheiten mit sich. Es ist Auftragsgeschäft, man hat keine wiederkehrenden Erträge. Und wenn die Aufträge irgendwann abgearbeitet sind und es kommen dann keine neuen mehr, dann sieht die Zukunft eher mau aus und die Börse bezahlt die Zukunft.
Dazu kommt, viele Experten halten die zuletzt drastischen Kursgewinne für überzogen. Auch Risse warnt angesichts des Booms.
Skeptisch sollte sowas immer machen, denn nach dem Rausch folgt oft der Kater.
Und wie es so ist beim Geschäft mit dem Krieg. Ausgerechnet eine gute Nachricht könnte die Werte von Panzerbauern und Co. drastisch einsacken lassen.
Den Run stoppen könnte natürlich ein schneller Friede. Wenn es dann doch zu einem Frieden käme, dann gäbe es sicherlich den großen Kater bei den Rüstungsaktien.
Aber im Moment ist es so, Aktien von Rüstungsunternehmen haben sich vervielfacht und es könnte sein, dass sie immer noch weiter steigen. Adina Leimbach hat uns die Gründe dazu genannt und das ist heute auch das Thema in HR Info. Globales Wettrüsten, Milliarden für das Militär.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Ein Krieg mitten in Europa. Das haben sich viele nicht vorstellen können, aber genau so ist es gekommen. Seit mehr als 3 Jahren schon greift Russland die Ukraine an. Das hat eine Menge verändert, auch bei uns in Deutschland, wenn es etwa um die Bundeswehr geht. Auf einmal reden Politiker Land auf, Land ab wieder über Aufrüstung. Einige wollen sogar die alte Wehrpflicht wieder haben. Die ist ja sowieso nie ganz abgeschafft worden, sondern sie wurde nur ausgesetzt. Und dann kommt auch noch die Chefin der Europäischen Kommission um die Ecke, Ursula von der Leyen, und verkündet ein 800 Milliarden Euro Programm, um Europa wieder zu bewaffnen oder aufzurüsten. Diesen Trend zur Aufrüstung sehen wir auch heute wieder an den Zahlen von SIPRI, dem Friedensforschungsinstitut in Stockholm. Was die Menschen hierzulande eigentlich über die Bundeswehr denken und ob sich da was verändert hat, darüber habe ich mit Timo Graf gesprochen. Er ist Militärsoziologe am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Herr Graf, Sie wissen anhand von Befragungen, was wir über unsere Armee denken und über die Soldatinnen und Soldaten. Wie stehen die Deutschen zur Bundeswehr?
Ehrlicherweise hat es bei der Einstellung der Deutschen zur Bundeswehr überhaupt keine Zeitenwende gegeben. Was wir in unseren Zeitreihen sehen können, ist, dass seit 25 Jahren, seit einem Vierteljahrhundert, gibt eine Mehrheit von mindestens 3/4 der Deutschen an, eine positive Einstellung zur Bundeswehr zu haben.
Es heißt ja auch manchmal, wir Deutschen seien ein Volk von Pazifisten, auch wegen unserer Geschichte. Widerspricht das so ein bisschen dem, was Sie gerade gesagt haben?
Auch das Narrativ, die Deutschen seien mehrheitlich Pazifisten, ist genau das, ein Narrativ. Es gab in den letzten Jahren kaum Untersuchungen zum Pazifismus in der deutschen Bevölkerung. Wir haben uns dessen angenommen und Tatsache ist es so, dass wir ungefähr 60% der deutschen Bevölkerung sind das, was wir Realisten oder Pragmatiker nennen würden, nämlich Menschen, die sowohl den Einsatz militärischer Mittel wie auch ziviler Mittel in Betracht ziehen, um internationale Krisen zu bearbeiten. Wir haben tatsächlich aber nur 1/4 bis 1/5 ist zuletzt ein bisschen zurückgegangen, tatsächliche Pazifisten. Und da muss man einfach sagen, auch dieses Narrativ, die Deutschen seien mehrheitlich Pazifisten, ist genau das, ein Narrativ. Es entspricht aber nicht der empirischen Wahrheit.
Spannend finde ich aber, dass Horst Köhler, der Bundespräsident damals, und das ist schon ungefähr 20 Jahre her, da hat er beim Gründungstag der Bundeswehr gesagt, die Deutschen würden den eigenen Soldaten ein freundliches Desinteresse entgegenbringen und Bundeswehr und Gesellschaft würden sich immer mehr entfremden. Hat der Mann da komplett falsch gelegen?
Na, wir müssen dieses Zitat von Herrn Köhler kontextualisieren.
Ist ja auch schon eine Weile her.
Ja, es ist in dem Kontext gewesen, aber es ist bis heute noch gültig dahingehend, dass viele Menschen immer noch daran glauben wollen. Aber ich will Ihnen das einordnen. Es war im Kontext Bundeswehr als Einsatzarmee in fernen Ländern. Und da wurde den Deutschen dann seitens Köhler unterstellt, sie hätten an dieser Einsatzarmee Bundeswehr als Berufsarmee am anderen Ende der Welt, sie hätten dort keinen Bezug mehr zu. Ja, die Bezüge schwanden tatsächlich zwischen Bundeswehr und Gesellschaft dadurch. Nichtsdestotrotz gab es diese positive Haltung zur Bundeswehr als Organisation und Institution. Und umgekehrt, viele Soldaten haben immer eine kritische öffentliche Meinung wahrgenommen in Bezug auf ihre Einsätze. Und auch da gebe ich zu bedenken, ja, die einzelnen Mandate wie Afghanistan oder auch zuletzt noch dann Mali, die wurden teilweise kritisch hinterfragt von der Öffentlichkeit. Das ist aber auch total legitim. Das heißt aber nicht, dass es hier eine Grundsatzkritik an der sogenannten Truppe gab und dass auch die Leistungen der Soldatinnen und Soldaten kritisiert worden wären. Das haben wir auch immer getrennt abgefragt. Und siehe da, obwohl es vielleicht mitunter eine kritische Meinung zu einzelnen Einsätzen gab, wurden die Leistungen der Soldatinnen und Soldaten immer positiv bewertet.
Das Interessante ist ja, dass wir im Moment insgesamt eine andere Diskussion haben. Also da geht es ja gar nicht mehr um Auslandseinsätze der Bundeswehr, sondern wenn jetzt über zum Beispiel ein Aufweichen der Schuldenbremse geredet wird, um mehr Geld in die Bundeswehr zu stecken, dann geht es ja am Ende um die Verteidigungsfähigkeit hier in Deutschland. Die Politiker reden da auch ganz viel drüber. Wir hören so Begriffe wie Kriegstüchtigkeit. Erleben wir da gerade auch eine Militarisierung im Denken vielleicht, die da stattfindet?
Also Militarisierung im Denken geht wirklich zu weit, denn wir müssen uns darüber klar werden, worüber reden wir? Genau, Sie haben es gesagt, wir reden über Verteidigung. Wir sind massiv bedroht durch Russland, auch in Deutschland. Und in unseren Umfragen, in vielen anderen Umfragen auch, sehen Sie, eine absolute Mehrheit der Deutschen fühlt sich bedroht durch Russland. Und sie wünschen sich und sie fordern sich die Rückkehr zur Bundeswehr nicht als Einsatzarmee am anderen Ende der Welt, sondern als Verteidigungsarmee hier in Europa, wo sie gebraucht wird. Fakt ist aber auch, und alle wissen es, die Bundeswehr ist nicht hinreichend ausgestattet, um genau diesen Auftrag ausführen zu können. Und die Menschen fordern deswegen seit 2022 insbesondere eine absolute Mehrheit mehr Investitionen in Verteidigung.
Im aktuellen Deutschland-Trend sehen wir auch, dass eine Mehrheit der Befragten Ja sagt zu diesen neuen Schulden, die da aufgenommen werden sollen, eben unter anderem auch für die Verteidigung. Gleichzeitig haben wir jetzt heute Morgen die neuen Zahlen vom SIPRI-Institut und da lesen wir, dass Europa noch nie so viele Waffen gekauft hat. Ich meine, könnte dieses immer mehr und auch diese gigantisch hohen Schulden, die dafür gemacht werden müssen, dazu führen, dass die Stimmung bei den Leuten vielleicht doch wieder kippt gegenüber der Bundeswehr, wenn die sehen, okay, da müssen wir wirklich uns auch über viele Jahre hinaus verschulden, damit das irgendwie wieder funktioniert?
Den eigentlichen Knackpunkt sehe ich woanders und der ist sozusagen logistische Natur, wenn Sie wollen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, um das salopp zu sagen, Aufrüstung schnell, jetzt, weil sie sich bedroht fühlen. Aber was in über 30 Jahren kaputt gespart wurde, lässt sich nicht in ein, zwei oder auch nur drei Jahren in der Form wiederherstellen. Das heißt, wir haben hier einen riesen Zeitverzug zwischen Geld in Verträgen gebunden, tatsächlich produziert, in die Truppe eingeführt und dann tatsächlich kampftüchtig. Da vergeht sehr viel mehr Zeit. Und die Zeit läuft uns in dem Punkt dann davon, auch mit Blick auf die Kommunikation gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Denen muss nämlich verständlich gemacht werden, das dauert. Und mit dieser Lücke zwischen Bestellung und Erwartungshaltung, damit müssen wir klarkommen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir dann ein entsprechendes Erwartungsmanagement betreiben.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.